drei Wochen habe ich die Zeitung aufgeschlagen und dann hat mich ein Bild unglaublich angesprochen. Das war so ein schöner Bachlauf, der abgebildet war. Die Zeitung ist jetzt ab und zu oder meistens auch bunt und es war ein richtig schönes Bild, eine richtige Idylle. Ich habe es angeschaut und plötzlich realisiere ich die Überschrift und da steht: Ehek nistet sich auch in der Umwelt ein. Es hat mir so einen richtigen Stich gegeben, weil ja, wahrscheinlich war das so beabsichtigt, aber das kann einem ja schon echt Angst machen. Man sieht es nicht, man riecht es nicht, aber irgendwie ist es da. Man überlegt sich bei jeder Gurke, ist da jetzt Ehek drin oder was ist da eigentlich los? Und dann bekomme ich in der gleichen Woche eine Mail und da heißt es: Alles scheint im Umbruch zu sein. Auf dem afrikanischen Kontinent stürzt eine Regierung nach der nächsten. Atomkraft ist nun auch nicht mehr sicher, daher steigen wir aus. Früher waren Obst und Gemüse gesund, heute sind dank Ehek alle verunsichert. Und dann das Wetter. Da fragt man sich, was bleibt? Das sind Dinge, die können einem echt Angst machen. Weil eben, man sieht es nicht, man riecht es nicht. Die ganze Geschichte mit Fukushima, wann passiert bei uns so etwas? Im Alten Testament ist eine Geschichte berichtet, die mir in dem Zusammenhang eingefallen ist. Gott hat ja dieses Volk aus einer Angst befreit, nämlich aus der Sklaverei. Es ist schrecklich, wenn wir manchmal die Bilder sehen, wenn Menschen versklavt und unterdrückt sind, wenn man ständig in Angst und Furcht leben muss. Gott hat sie aus Ägypten befreit, hat sie rausgeholt, mit Mose durch die Wüste geführt, in ein verheißenes Land, wo Milch und Honig fließt. In ein wirklich paradiesisches Land. Das sollte das Ziel sein. Und jetzt plötzlich sind sie angekommen. Jetzt stehen sie vor diesem verheißenen Land. Und bevor sie reingehen, macht Mose das, was im Grunde genommen jeder große Führer macht. Er holt sich 12 Leute und sagt: Leute, ihr geht jetzt mal voraus und kundschaftet dieses Land aus und sagt uns, was es damit auf sich hat und wie wir vorgehen müssen. Diese Kundschafter gehen und nach ein paar Tagen kommen sie zurück und sie sagen: Jawohl, wir haben das Land gefunden, wo wahrhaft Milch und Honig fließen. Seht diese Früchte. Dann zeigen sie Früchte, die sie mitgebracht haben. Trauben so groß haben die Israeliten noch keine Trauben gesehen. Aber, sagen sie, die Leute dort sind groß und stark. Und dann fällt dem Volk wirklich die Kinnlade runter. Und die hören nicht mehr auf, die Kundschafter, das auszumalen, was dort alles Furchtbares ist. Sie sagen, da gibt es Riesen aus dem Geschlecht Riesen und die fressen die Leute. Und wir sind uns vorgekommen wie Heuschrecken. Wie Heuschrecken heißt es da, sind wir uns vorgekommen angesichts dieser Leute. Vielleicht kennst du auch Situationen, wo du dir vorkommst wie so eine Heuschrecke angesichts irgendeiner Situation oder irgendeines Menschen, der dich bedroht. Im Neuen Testament wird erzählt, wie Jesu Freunde einmal in eine Situation kamen, wo sie sich auch so wie so eine Heuschrecke, die jeder gerade mal so ausdrücken kann, vorkamen. Es ist die bekannte Geschichte von der Stillung des Seesturms in Markus 15. Ich möchte uns diese Geschichte lesen. Markus 4, Vers 35 bis 42. Da wird berichtet, an einem bestimmten Tag, wie Jesus mit seinen Jüngern beieinander war, sprach er: Lasst uns hinüberfahren. Sie ließen das Volk gehen, nahmen Jesus mit und es erhob sich auf dem See ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff schon voll war. Und Jesus war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Was habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich und sprachen untereinander: Wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Geschichte von der Stillung des Seesturms zeigt uns, wie Gott Befreiung aus Ängsten schenkt. Wir beginnen heute eine kleine Predigtreihe noch einmal vor den Sommerferien mit dem Titel Gott schenkt dir. Gott schenkt dir. Und heute das erste Thema lautet: Gott schenkt dir Befreiung aus Ängsten. Und das ist für mich etwas ganz Großes, aber auch etwas ganz Reales, was für mich persönlich bedeutet hat, dass ich heute Nacht schlafen kann, während ich noch vor 8 Jahren einen Großteil meiner Nächte nicht schlafen konnte. Einfach aus Angst. Heute kann ich schlafen. Das hat damit zu tun, dass ich das, was ich theoretisch geglaubt habe, irgendwann angefangen habe, damit zu rechnen. Es ist interessant, aber so ist es. Das Thema heute: Gott schenkt Befreiung aus den Ängsten. Und diese Geschichte zeigt uns, wie. Und der Weg beginnt damit, das ist so ein erster Gedankenkreis. Glaube, du bist in Gott geborgen. Glaube, du bist in Gott geborgen. Im Zentrum dieser kleinen Geschichte stehen ja 2 Fragen. Jesus fragt seine Freunde: Wie seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr denn keinen Glauben? Woher rührt die Furcht? Woher rührt Angst? Im 1. Mosebuch wird uns sehr grundlegend erklärt, wie die Welt und wie der Mensch funktioniert. Und da wird erzählt, der Mensch ist geschaffen worden und in ein Paradies, in eine gute Welt gesetzt worden und alles funktioniert. So wie jeder Mensch von uns eine grundlegende Ahnung in sich trägt, dass im Grunde genommen wir darauf angelegt sind, dass alles gut ist. Ihr kennt die Geschichte, dann schlängelt sich diese Schlange bei der Eva da hoch und sagt: Du Eva, stell dir mal vor, was wäre, wenn es gar nicht so wäre, wie Gott die ganzen Dinge geordnet hat. Du brauchst dir keine Gedanken machen, greif doch mal nach dieser Frucht. Und dann kennen wir ja den Ausgang dieser Geschichte. Und diese Geschichte erzählt, ab dem Moment, wo diese beiden Menschen den Kontakt zu Gott verlieren, sich quasi durch ihr Denken und Handeln von Gott trennen, in dem Moment zieht die Angst ein. In dem Moment werden sie Sklaven ihrer Angst. Das wird da ganz interessant erzählt. Da heißt es in dieser Geschichte: Gott war dann unterwegs, er wollte Adam und Eva besuchen und dann kommt er zu ihnen und das war noch im Paradies, da war noch kein Tod, die sind nicht tot umgefallen, da war keine Krankheit, da war überhaupt nichts Böses, keine Waffe, aber die Angst saß ihnen im Nacken und Gott kommt daher und möchte sie besuchen und da sagt der Adam zu Gott, oder Gott ruft den Adam und Adam versteckt sich und dann sagt er: Ja, wir fürchteten uns, als Gott fragt, warum versteckst du dich? Plötzlich ist die Angst da. Noch bevor alles Schwierige losging, ist die Angst da, einfach weil die Menschen sich von Gott getrennt haben. Hat Gott sich geändert? Ist Gott vielleicht beleidigt? Gott ist nicht beleidigt. Gott hat sich nicht geändert. Er ist immer noch der liebende Vater. Er kommt an jenem Abend in den Garten und möchte zu seinen Menschen. Aber der Adam hat sich verändert. Die Sünde hat ihn zu einem anderen Menschen gemacht. Wie wo ich das erste Mal meiner Mutter Geld aus dem Geldbeutel geklaut habe. Und meine Mutter hat es ja gar nicht gewusst. Die hat mich genauso gern gehabt. Aber plötzlich war von meiner Seite her was verändert. Ich habe sie angeguckt und habe gemerkt, da ist was zerbrochen. Da ist etwas anderes geworden. Da bin ich befangen. Befangen von Angst und Furcht. Und das durchzieht unser ganzes Leben. Angst hat sehr verschiedene Gesichter. Aber sie sind alle Variationen eines Urproblems. Und dieses Urproblem ist unsere Trennung von Gott. Ist die Sünde, dass wir es zulassen, dass in unserem Leben plötzlich Sünde einkehrt. Ein paar Variationen. Es ist ein ganz gemütlicher Montag. Oder geht die Waschmaschine kaputt? Ich habe mir so viel hergerichtet und wollte diesen Montag eigentlich mit Sachen genießen, die ich machen möchte. Es geht die Waschmaschine kaputt. Und das ist ja, da muss man dann halt das Ding entsorgen und man muss eine neue kaufen. Dann ist irgendwie der Tag verplant. Aber dann kommt an diesem Tag auch noch eine Überschwemmung im Keller, weil ich die Dachrinne nicht ausgeputzt habe. Okay. Und dann sagt meine Frau zu mir, und wir müssen heute noch klären, wie wir im Blick auf die Softairwaffen umgehen. Da müssen wir miteinander eine Linie finden. Und dann habe ich schon so einen Kopf. Und dann kommt der Dienstag. Und dann am Dienstag liegt eine Rechnung auf dem Tisch, die nicht so ist, wie ich sie mir vorgestellt habe und wie es auch nicht ausgemacht ist. Und ich habe keine Fantasie, wie ich mit dieser Rechnung umgehe. Und dann kommen noch an diesem Vormittag zwei Seelsorge-Dinge dazu. Und dann kommt der ganz normale Wahnsinn zu Hause und im Beruf und so weiter. Und wenn wir so durch unser Leben gehen, erlebe ich Menschen, die plötzlich an einen Punkt kommen und sagen, das schaffe ich nicht mehr. Die plötzlich eine Lebensangst erfüllt und keine Idee mehr haben, wie sie da durchkommen sollen. Lebensangst. Eine andere Geschichte. Es ist ein Elternabend. An diesem Abend geht es um ein Skilager. In dieser Klasse hat es mir noch nie gefallen, weil das sind so furchtbar versnobte Eltern. Und an diesem Abend, die haben ganz andere Werte, wie sie mir wichtig sind. Und das ist echt ätzend. Und an diesem Abend, da werden wieder alle Register gezogen. Und dann ist eine Abstimmung da und eigentlich bin ich dagegen. Und ich finde das auch wirklich furchtbar, um was es da im Grunde genommen geht. Und ich weiß ganz genau, dass diese Leute eine riesen Bauchlandung machen werden. Das werde ich noch erleben und ich habe es erlebt, es hat sich schon vollzogen. Aber bei der Bauchlandung, aber bei dieser Abstimmung hebe ich die Hand, weil ich, nicht nur weil ich keine Lust habe und mir die Zeit zu schade ist, so, weil ich schon auch Furcht habe, meine Überzeugung vor diesen Leuten zu vertreten. Ich bin eingeknickt. Menschenfurcht. Oder Fukushima, was wir vorher gehört haben, EHEC, die ganze Griechenland-Geschichte, das Wetter, gell, dann kriegt man Wettermeldungen in irgend so einem Plus-Minus oder wie die Sendungen alle heißen, kommt plötzlich, dass das Wetter so schlecht ist, dass sie da überhaupt nicht mehr ernten können im Osten und so, und dann merke ich, da stellt sich auch bei mir, bei all diesen Umbrüchen, Zukunftsangst ein. Und dann erlebe ich immer wieder, wie Leute mir erzählen, hat mir kürzlich jemand erzählt, seine Mutter hat vor seiner Geburt von einer Wahrsagerin über ihn ein Horoskop erstellen lassen. Und ich merke, wie dieser Mensch befangen ist, schon 40 Jahre wegen dieser Geschichte. Und ich erlebe Leute, die doch immer wieder ins Horoskop gucken. Christen, die doch immer wieder ins Horoskop gucken und doch ihrem Gott nicht recht trauen und irgendwie eine blöde Bindung an diese Geschichte haben. Oder dass jemand tatsächlich in einer schwierigen Situation, das sind keine ausgedachten Geschichten, das erlebe ich, das höre ich, doch zu einem Kartenleger gehen. Und dann sind, ich möchte mal sagen, dunkle Mächte am Wirken, Okkultängste. Wie werde ich mit von diesen Ängsten frei? Jesus fragt nach der Ursache hier. Und Jesus sagt, habt ihr denn keinen Glauben? Warum sagt Jesus, was habt ihr denn keinen Glauben? Und die Antwort ist klar, sie sind getrennt von Gott. Sie trauen Gott nicht zu, dass er wirklich da ist. Und Jesus fragt dann nochmal nach und sagt, also er sagt zuerst, warum fürchtet ihr euch? Was fürchtet ihr euch? Und dann sagt er, was habt ihr keinen Glauben? Und das ist im Grunde genommen schon der Weg. Der Weg aus der Angst beginnt dort, wo du glaubst, dass du in Gott geborgen bist. Das ist ein erster Impuls. Glaube, du bist in Gott geborgen. Aber was heißt das? Was heißt das konkret? Das ist ein zweiter Gedankenkreis. Ich möchte das ganz einfach sagen. Bete. Bete. Jesu Freunde wenden sich ja in ihrer Verzweiflung an Gott, an Jesus. Sie wecken ihn auf und sagen, Herr, siehst du nicht, dass wir hier umkommen? Das ist ein erster Schritt, dass wir überhaupt aus dem Teufelskreis der Ängste herauskommen, wenn wir zu beten beginnen. Vielleicht ist das ein unwirsches Gebet, so unwirsch wie hier, dass wir bei Gott mal ziehen müssen und sagen, Mensch Gott, siehst du nicht, dass ich hier umkomme? Das ist kein salbungsvolles Gebet. Das ist ein Gebet, wo es wirklich ins Eingemachte geht. Aber der erste Schritt aus der Angst heißt beten. Am vergangenen Sonntag war ja unser offener Himmel, also haben wir das Kinderprogramm bei dieser Allianzveranstaltung gemacht. Und plötzlich, mittendrin, ich war gerade bei dem kleinen Zelt angekommen, wo die Kindergartenkinder sind, wurde gesagt, ein Kind ist weggelaufen. Ein dreijähriger Knirps hat sich aus diesem Zelt entfernt. Ich habe dann versucht, eine Bestandsaufnahme zu machen, wer wohin gegangen ist, und habe versucht, die Leute in die Richtungen noch zu schicken, dass wir wirklich keine Richtung, keinen Weg vergessen, dass wir systematisch das Ganze absuchen. Aber dann haben wir uns zusammengestellt, zu dritt oder zu viert, und haben gebetet. Und das war für mich wichtig. Und es hat mir gut getan, weil ich gemerkt habe, jetzt gebe ich das an den ab, der es sieht. Wir sind nämlich rumgegangen, eine ganze Zeit, und haben das Kind echt nicht gefunden. Nachher war es an der U-Bahn schon vorne. Zum Glück. Aber was ich mit sagen möchte, ist, aus dieser Angst befreit uns das Gebet. Eine Angst, die christliche Familien über Generationen kaputt machen kann, ist die Angst von Eltern, Kinder nach christlichen Maßstäben zu erziehen. Es geht um Freizeitgestaltung, Filme, Internet, Telefonbenutzung, Umgang mit dem anderen Geschlecht, Ausmachen von Terminen, wann ist Zapfenstreik und solche Dinge. Wenn es um solche Dinge geht, höre ich oft Eltern sagen, auch oft Eltern, die schon lange erwachsene Kinder haben, die ist, naja, ist ja gar nicht so einfach und die anderen machen das doch auch und mein Sohn, meine Tochter ist ja jetzt 18 oder 19 oder heute kann ich nichts mehr sagen, der ist jetzt 40, was will ich dazu sagen, das ist sein Leben, das er lebt. Pfeifendeckel, das ist nicht sein Leben. Du bist zeitlebens Eltern für dieses Kind und hast von Gott eine Aufgabe an deinen Kindern. Viele Eltern versagen an der Stelle, weil es an Mut fehlt, eine Erziehung nach christlichen Maßstäben anderen Eltern gegenüber oder ihren Kindern gegenüber zu vertreten. Einfach aus Angst, das zu tun, was sie im Grunde genommen glauben, weil sie Angst haben vor den Reaktionen der anderen. Aber genau so werden die Schlachten verloren. So werden die Schlachten verloren und die Sünde hält Einzug und macht die Dinge schwierig. Was gibt mir die Kraft, in diesen Stürmen nicht unterzugehen? Das, was hier beschrieben wird, dass ich zu Jesus komme, in meiner stillen Zeit, und ihn wecke und sage, Meister, siehst du nicht, dass ich hier umkomme? In dieser Problematik mit meinem Kind? Das macht mir echt Not. Jetzt hilfst du mir. Ich erlebe, dass durch Gebet viel Friede entsteht. Viel Zutrauen. Einfach viel, wo ich weiß, Gott ist da. Und das macht mich anders. Wenn du mit heranwachsenden oder erwachsenen Kindern in Stürmen stehst, weil du sie nach biblischen Maßstäben erziehen willst, dann bete. Mut ist Angst, die betet. Habe ich in diesem Buch gelesen. Ich weiß nicht, wer dieses Buch kennt. Ich habe 10 Stück bestellt, weil ich es so gut finde, dass ich denke, eigentlich müsste jeder lesen. Das heißt, Stille Zeit mit dir. Es ist ein Andachtsbuch für Ehepaare. Und zwar für die Situation der Erziehung von Kindern. Und ich habe gedacht, ich möchte eine Werbeaktion machen, jetzt zu Beginn der großen Ferien. Einfach deswegen, weil dieses Buch so genial ist. Ich möchte euch bitten, kauft euch dieses Buch. Ihr braucht es nicht zusammen zu lesen, wenn ihr die Zeit nicht habt, aber allein schon, wenn ihr es allein lest, ist das unglaublich wertvoll. Also, hinten in der Bücherstube ist es. Nehmt es mit, kostet 18 Euro, das lohnt sich auf alle Fälle. Ursache für die Angst ist die Trennung von Gott. Und wenn du betest, kommst du ja in Verbindung mit Gott. Der erste Schritt aus der Angst heißt beten. Der zweite Schritt, vertraue Jesus ganz. Unsere Erzählung zielt auf die Frage, wer ist der? Am Ende dieser kleinen Geschichte von der Stillung des Seesturms heißt es, wer ist der? Und dann ihm folgen der Sturm, das Meer, die Gewalten. Ziel ist die Einladung. Vertraue Jesus wirklich in allem. Jesus ist der Herr, dem alle Gewalten zu Gebote stehen. Der Herr über alles ist. Vertraue Jesus ganz. Was heißt das konkret? Im Blick auf den Alltagsdruck, im 2. Korintherbrief gibt es eine Stelle, wo Paulus über 2 Seiten schreibt, was ihn Not bereitet. Ein Ding nach dem anderen bringt er. Und da hätte ich auch keine Lust mehr. Und dann schreibt er am Ende, aber ich freue mich aufgrund all dieser Schwierigkeiten. Denn dort, wo ich schwach bin, da bin ich stark. Was bedeutet das? Das ist ein Naturgesetz. Kohlenstoff und Druck gibt einen Diamanten. Du reifst zu einem starken Menschen dort, wo du mit Gottes Kraft die Schwierigkeiten deines Alltags durchstehst und nicht ausweichst. Was bedeutet das im Blick auf die Menschenfurcht? Petrus ist bitter eingeknickt, als er mit den Leuten da in dem Hof vom Hohen Rat stand. Er hat nicht sich getraut, das zu vertreten, was ihm in seinem Leben wichtig ist. Aber Petrus hat gesagt, das möchte ich ändern. Und er hat begonnen, noch einmal neu Gott ganz zu vertrauen. Und dort, wo er Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens gemacht hat, erleben wir ihn einige Zeit später, wie er in schwierigsten Situationen steht und zu den Leuten sagt, ich muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen und deswegen seine Werte vertritt und keine Menschenfurcht mehr hat. Oder das kann bedeuten, überwinde deine Sünde, komm zum Kreuz, bereit vor Jesus deine Sünde aus und bitt ihn um Vergebung. Nächsten Samstag haben wir unseren Boxenstopp-Gottesdienst, wo dafür in besonderer Weise Raum und Zeit da ist. Oder im Blick auf Zukunftsängste. Es gibt im Jeremia-Buch, das Jeremia-Buch spielt sich ab in einer Zeit, wo auch alles im Umbruch war und sich veränderte. Und dann lesen wir die großen Sätze, dass Gottes Güte jeden Tag neu ist. Eine Konstante in eben diesen Stürmen. Ich habe vorhin von dieser Mail erzählt, wo all das aufgelistet worden ist, was momentan schwierig ist. Diese Mail hat einen zweiten Teil. Da heißt es, da fragt man sich, was bleibt. Was hat bestammt in einer Welt des Wandels und der Verunsicherung? Dann schreibt der Mann, der Aktienmarkt des Reiches Gottes sah heute Morgen so aus. Gottes Güte unverändert. Gottes Wesen unverändert. Gottes Liebe unverändert. Gottes Plan für uns und unsere Welt unverändert. Ich muss mir das immer wieder deutlich machen. Wenn die Wellen so ganz hoch schlagen, dann muss ich mir sagen, lehn dich zurück. Ich tue mein Möglichstes. Aber Gott hat für mein Leben einen Plan. Und dieser Plan, der besteht durch diese Krisen hindurch. Das gilt für die Schulzeit, das gilt für unser Familienleben, das gilt für alle Zeiten. Gottes Treue unverändert. Er ist der Anker in der Zeit. Da sollen und können wir fröhlich leben. Einfach, weil in Jesus Gott da ist und Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Ich habe die Welt überwunden und unzählige Leute in ihm die Kraft und das Vertrauen da hineingefunden haben. Es ist Ende 1939. Der Zweite Weltkrieg hat gerade begonnen. In England herrscht große Panik, man hat Angst vor einer deutschen Invasion, man hat Angst vor den Bomben. Und als König Georg IV. Seine Weihnachtsbotschaft sagen soll, beginnt er: Ein neues Jahr steht bevor. Wir wissen nicht, was es bringen wird. Wenn es Frieden bringt, werden wir dankbar sein. Wenn es Krieg bringt, werden wir unerschrocken bleiben. Und dann schließt er mit den Zeilen aus dem Gedicht von Minnie Louise Haskins, Das Tor des Jahres. Da heißt es: Ich sagte zu dem Mann, der neben dem Tor des Jahres stand, gib mir Licht, damit ich sicher ins Unbekannte gehen kann. Und er antwortete: Geh in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Ich weiß nicht, welches Problem oder welche Herausforderung dich momentan veranlassen könnten, deine Hand noch fester in Gottes Hand zu legen. Wir feiern jetzt gleich miteinander Abendmahl. Das ist ein Angebot, Gottes Hand heute zu ergreifen. Amen.